auf uns aufmerksam gemacht haben. Und dann der zweite ist Tiptop Audio, wo ein Herr aus...
Ich glaube, mittlerweile wohnt er in Polen, glaube ich.
In Polen. Kommt genau. Hierher und erklärt uns dann sozusagen die Module von Tiptop Audio.
Genau, aber mehr oder weniger nicht so technisch, sondern Konstantin Gerwes heißt er. Der auch bei der Superbooth regelmäßig die Geräte erklärt. Aber bei ihm geht es gar nicht so sehr darum, jetzt das so technisch und physikalisch zu erklären, sondern eher so, wie benutze ich das als Instrument? Wie kann ich damit kreativ werden?
Toni und Radi vom elektrischen Frequenzarrangement hier im Gespräch. Und wir haben schon über das nächste Event von der EFA, was direkt vor der Tür steht, quasi schon leicht anklopft, gesprochen. Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik und zwar von Toni Materne selbst, nämlich auch ein neuer Tune von ihm, Lithium. Und danach geht's nochmal in den dritten und auch letzten Teil. Aber jetzt erstmal Musik von Toni Materne.
Thank you.
Toni Materne war das gerade mit seinem neuen Track Lithium. Und wenn ihr diesen Typen kennenlernen wollt und noch ganz viele andere Typen, die solche Musik machen, dann geht am 2. Mai in die Jederkann-Galerie, denn dort findet das EFA Special 1 statt. Das elektrische Frequenzarrangement lädt wieder zu diversen Workshops ein. Es gibt aber auch abends dann noch ein kleines Live-Konzert. Was euch da genau erwartet, da gehen wir jetzt nochmal rein ins Gespräch mit Toni und Radde vom EFA. Okay, also ich merke, das sind jetzt auf jeden Fall auch mit den verschiedenen Workshops, einmal dieser Retro-Workshop, dann dieser bisschen technischere und dann, wie kann ich hier jetzt eigentlich tatsächlich Mucke machen, versucht ihr auch so verschiedene Zielgruppen halt auch so anzusprechen, beziehungsweise Leute mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen. Hier steht jetzt aber, dass es zum Schluss trotzdem noch Live-Musik geben wird. Ist das ja logisch, man kann ja nicht nur über Musik reden und sie ausprobieren, sondern man soll sie vielleicht auch genießen, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man muss das auch mal sehen, wie das so passiert und was man daraus so zaubern kann. Und da haben wir regionale Acts eingeladen, die wir auch persönlich kennen. Kennt man auch hier im Erfurter Raum oder Thüringer Raum auf jeden Fall. Also André Neumann, N13, ist ja selber auch am Modular sehr aktiv und spielt ja noch Gitarre und Geige und singt. Und kleines Multitalent, großes Multitalent, wie man es nennen möchte, finde ich immer sehr beeindruckend, wenn er seine Shows macht. Der wird auf jeden Fall da sein. Da kann man quasi sehen, wie passiert das, wie kann man das live gestalten. Dann haben wir die Kollegen vom Kabelsalat aus Jena am Start, das vertreten durch Hoch X, das ist eine Band-Kombi, die sich quasi aus dem Kabelsalat herausgebildet hat. Und dann haben wir noch, ich glaube mittlerweile, wohnt in Weimar, Roger Rees. Genau, aus Weimar, Roger Rees, der so ein bisschen ja so auch tanzbare Sachen macht und auch Newcomer ist, sozusagen. Und das sind drei ein ganz guter Schnitt, dass man sieht, was man so mit den Geräten so machen kann. Mhm. Ja.
Wenn ich jetzt da vorbeikommen möchte, was muss ich tun?
Geht auf unsere Webseite eva-erfurt.de, klickt euch ein Ticket. Ticket kostet 15 Euro. Das sind wirklich 6 Stunden. Das heißt, ihr könnt dort wirklich 3 Workshops besuchen. Es ist quasi nochmal ein Konzert am Ende oder Live-Performance am Ende. Und es wird sicherlich noch der ein oder andere Spot mit Überraschungen gefüllt sein. Das heißt, in der Regel finden sich dann noch welche, die sagen, hey, ich habe auch hier irgendwie ein Gerät, was ich gerne nochmal so nebenbei zeigen will. Also nicht als separaten Workshop, sondern da sitzt man dann auf dem Sofa und dann baut da jemand seine Technik auf und erklärt das so ein bisschen, was er da so hat. Das ergibt sich dann meistens noch jetzt im Laufe der nächsten Wochen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn viele Menschen vorbeikommen, ob jetzt Technik-Nerd oder nicht, oder Laie oder interessierte Personen oder wer auch immer. Kommt vorbei, schaut euch das an. Es ist immer eine sehr schöne Atmosphäre. Und man kann da eigentlich nur lernen. Und genau, also ja, was mir noch einfällt natürlich, demnächst macht in Leipzig ein Synthesizer-Laden auf. Nennt sich die Electric Knife und ich habe durch einen Tipp das quasi gesteckt bekommen. Ich habe ihn angeschrieben und gesagt, sag mal, hier willst du eigentlich mal zu Eva kommen und willst mal dich vorstellen, weil das ist ja die gleiche Szene und das sind ja vielleicht auch Leute, die dann deine Sachen cool finden. Und er hat gesagt, ja, kein Thema, dann verschiebe ich einfach die Eröffnung meines Ladens um eine Woche und komme halt zur Eva und stelle da halt mein Zeug vor. Mhm. Und er kommt jetzt quasi, hat er so einen kleinen Stand, dann kann dann mit dem direkt sprechen, weiß dann, wo der Laden in Leipzig ist und kann vielleicht auch schon ein paar Vorbestellungen machen oder ja, genau, fand ich auch sehr cool. Electric Knife kann man auch auf Instagram finden. Nils heißt der Gute.
Und man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr auch zur Eva was Audio sozusagen, was Hörschutz angeht. Da hatten wir ja letztes Jahr
Hörstil,
Dankeschön, Hörstil da. Und das war auch sehr rege besucht, dass die Leute sich da auch informiert haben über den Hörschutz, weil man darf auch immer nicht vergessen, unsere Ohren sind irgendwann auch überlastet oder man geht zu einem Konzert, das ist zu laut oder so. Oder auch wenn man jetzt hier selber live dann performt, dann kann es auch sein, dass man so laut beschallt wird, wo man als Künstler dann die Probleme hat, überhaupt noch was zu hören. Und das war ja uns auch wichtig, dass man nicht immer nur sagt, es geht um Technik, sondern es geht auch um das Ganze drumherum, wie zum Beispiel der Gehörschutz oder jetzt auch mal das eben halt auch, wo kann man sich was kaufen und wo ich auch immer wieder dann gerne darauf hinverweise, wer nichts vorhat, Anfang Mai, Superbooth in Berlin, Da habt ihr wirklich das komplette Paket einmal zusammengepresst und Toni und ich waren letztes Jahr eingeladen worden von Schneiders Laden, durften da für Eva da Werbung machen und wir waren einfach komplett mal wieder, also ich, ein Tag reicht einfach nicht. Ein Tag ist einfach wirklich zu kurz. Und
wie ein Tag im Vergnügungspark.
Ja, das ist wirklich so, wirklich, vor allem dadurch, dass die das Gelände jetzt noch mehr geöffnet haben, ist man auch noch viel mehr unterwegs. Und was mir noch einfällt, ist zum Beispiel bei der Superbooth hatte ich das große Glück, 2019 noch Dave Smith kennenzulernen, einer der legendären Synthesizer-Bauer, ist richtig, doch. Und der hat zum Beispiel zusammen mit Roland damals 1984 das MIDI rausgebracht. Und den durfte ich noch einmal kennenlernen, bevor er leider dann später verstorben ist.
Das ist dann aber in Berlin gewesen und wir bleiben aber hier in Erfurt. Und wenn man sich sozusagen mit der Synthi-Modular-Musik mit kleinen, lustigen, bunten Geräten auseinandersetzen will, dann ist auf jeden Fall die Eva die richtige Anlaufstelle. Am 2. Mai gibt es da Special 1, weil es ein Tag ist oder weil es die erste Ausgabe ist und es Folgeausgaben geben wird.
Es gibt noch eine Folgeausgabe, die wird es dann im November geben.
Okay, also habt ihr das so ein bisschen auch auf das Jahr sozusagen entzerrt. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei all den Sachen, die ihr macht. Viele interessierte Besucherinnen bei eurem Eva-Special im Mai. Und dass sich ganz viele Fragen bei euch auch wieder ergeben, weil das ist, scheint ja so ein bisschen der Antrieb zu sein, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, ich wollte noch ganz kurz noch einmal ganz groß hervorheben. Danke an die Stadt Erfurt, dass sie uns immer noch fördert. Dankeschön.
Applaus, Applaus.
Radi Toni, ich danke euch und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit euch. Wahrscheinlich dann spätestens zur Vorankündigung von Eva Special 2 spätestens im November. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss, tschüss.
Wenn ihr jetzt auch Bock habt für das Eva Special 1 am Samstag, den 2. Mai, also Samstag, in der kommenden Woche, dann würde ich sagen, informiert euch auf tinibo.com. Dort findet ihr nämlich alle Infos zum elektrischen Frequenzarrangement oder ihr sucht auf den euch bekannten Social Media Plattformen nach Eva, dem elektrischen Frequenzarrangement. Meldet euch an und lernt auf jeden Fall jede Menge neue Sachen dazu. Das war's jetzt erstmal mit der elektronischen Musik. Wir machen jetzt hier wieder einen harten Cut, sowohl musikalisch als auch thematisch. Bevor ich dazu überleite, aber jetzt erstmal ein neuer Track, und zwar von Fritzi Ernst und, wieder sehr schöner Name, DJ Hundefriedhof. Happiness Attack hören wir jetzt. Happiness Attack von Fritzi Ernst und DJ Hundefriedhof. Und vielleicht war der Cut, zumindest musikalisch zu dem, was wir davor gehört haben, gar nicht so krass. Ein krasserer Cut kommt jetzt, und zwar inhaltlich. Es geht jetzt um ein ernstes Thema. Es geht um ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt und mit dem ich mich jetzt auch in der Vergangenheit ein bisschen intensiver beschäftigt habe, weswegen es vielleicht auch einfach so lange gedauert hat, bis ihr das jetzt hier hört. Und zwar geht es um häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt und vor allen Dingen halt eben um Gewalt gegen Frauen. Anfang Februar wurde die sogenannte Dunkelfeld-Studie veröffentlicht. Im Gegensatz zu klassischen Kriminalstatistiken und Statistiken der Polizei und ja Justiz zum Beispiel, wurden hier Erfahrungen von über 15.000 Menschen erfragt. Es ging hier darum, wie Leute Gewalt erfahren, und auch Gewalt wurde hier ein bisschen breiter gefasst. Es ging um körperliche Gewalt natürlich, es ging aber auch um psychische Gewalt, um Manipulation und Kontrollausübung, um Machtausübung. Es ging aber vor allen Dingen auch um sexualisierte Gewalt und um digitale Gewalt. Ihr merkt schon, das sind Themen, die natürlich gerade in der Vergangenheit immer wieder ja auch aufbloppen, für einen gewissen Zeitraum eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen, die auch wichtig und die auch richtig ist. Ich habe anlässlich der Veröffentlichung der Studie mit einer Vertreterin des Netzwerks gegen Femizide Thüringen gesprochen, Viola Worsch. Sie ist außerdem auch Beraterin beim Weißen Ring und hilft eben Frauen, die diesen Schritt gegangen sind und gesagt haben, ich möchte mich aus einer gefährlichen, gewalttätigen Partnerschaft lösen. Ich habe Gewalt erfahren und bringe das zur Anzeige. Ich gehe vor Gericht und nehme quasi alle Konsequenzen in Kauf. Dass diese Konsequenzen manchmal sehr weitreichend sind, das habe ich im Gespräch mit Viola Worsch erfahren. Das hat mich sehr lange beschäftigt und ich habe überlegt, wie ich das dann nochmal in einen anderen Kontext auch betten kann und bin da auf Sabine Guntau gestoßen. Sabine Guntau arbeitet als Referentin in der Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention ist ein europäisches Abkommen aus dem Jahr 2017. Deutschland hat das Ganze 2018 ratifiziert und entsprechend ist es hier in Deutschland auch geltendes Recht. Das heißt, dass eben sowohl auf Bundes-, auf Landes- und auf kommunaler Ebene Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Frauen vor häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt besser schützen zu können. Welche Maßnahmen das sind, wo der Umsetzungskatalog eben hier in Thüringen gerade steht, was gerade getan wird, dass Frauen vielleicht gar nicht Gewalt erfahren müssen oder, wenn sie dann Gewalt erfahren, entsprechende Hilfe, Unterstützung und Beratung auch bekommen, das habe ich Sabine Guntau unter anderem gefragt und eben diese beiden Gespräche habe ich so ein bisschen in Beziehung gesetzt und diesen Beitrag, den werdet ihr jetzt gleich hören. Wir hören zuvor aber erst nochmal Musik und zwar von Vasil, Krähen reden nicht, und dann widmen wir uns diesem Thema.
Nägel passen zu meinem Tempus. Ich bin immer auf Temposchüsse, fliegen, das Leiden ist endlos. Willkommen im Brennpunkt, Track Jack liegt in zweiter Haut. Ich lauf auch wenn sich Druck auf meinen Schultern Blättern staut. Frag woher ich herkomme, ich bin Tochter meiner Mama, hab die linke Faust geballt. Und ich fick auf deinen Anstand, wenn ich sag ich hasse die AfD, dann meine ich das so. Wenn ich sag ich habe Angst, ja dann meine ich das so. Es wär Plattenbaubs ins Plattmachen zu bauen, atmen ein, wir atmen Staub. Häuser brennen, Menschen sterben, doch den reichen Weg, dann fällt das nicht mehr auf. Wir sind nur wichtig, wenn wir für euch neue Häuser bauen. Ray-Ban auf den Augen, wollt das Leid nicht mal sehen. Propaganda auf den Ohren, nennt ihr Noise Cancelling. Und du fragst, woher ich komm, ja, und nennst mich dann sensibel. Was Ziel hast, die AfD, die Zeitung will zensieren.
Я боюсь, в Германии так холодно стало. Куда я побежу, если нацики придут? Куда? Скажите мне, это же родина моих детей. Это их дом. Да, я боюсь. 20 лет здесь проработала. Прожила. Скажите мне, куда я побежу? Да, я боюсь.
Mein Sneakern, Wagen sickern den Gully runter. Junge, bist du pleite, dann bist du ein Niemand. Lauf, wenn was im Tunnel funkelt, kenne niemand. Taub, Krähen reden nicht, nein, nie gesehen. Lauf, wir überleben, nein, wir leben nicht. Hände sind taub, ja, ich habe Druck. Ich laufe so viel, ja, weil ich hier muss. Und ich trage meinen Schmerz, als wäre der Schmuck. Es ist 13:12, halt nicht geduckt. Der Pass auf der Zunge, geh in der Lunge zu jeder Sekunde, als wär's ein Tattoo. Erhöht unsere Mieten für eure Profite, es hat uns keine Liebe, egal was wir tun. Abgeschoben an den Rand der Stadt, die wollen mit uns zu tun haben. Bei uns ist 400 Ticker, doch frag ich dich nach einem einzigen Buchladen. Junge goldene Kronen, die Zähne kaputt, gebrochenes Deutsch behandelt wie Schmutz. Passen nicht rein, werden passen gemacht. Wenn Krähen nicht fliegen, dann liegen sie auf Asphalt. Wenn Krähen nicht fliegen, dann liegen sie. Wenn Krähen nicht fliegen, dann fallen sie. Wenn Krähen nicht fliegen, dann sterben sie auf Asphalt.
Aber ich habe Angst, ich habe Angst, so ich habe Angst.
Oh,
Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, sexualisierte Übergriffe. Das sind Themen, die regelmäßig in den Schlagzeilen auftauchen. Meist dann, wenn Fälle eskalieren, wenn es zu schweren Körperverletzungen kommt oder wenn Frauen getötet werden. Oft wird dann von Einzelfällen gesprochen. Doch die Forschung zeigt, diese Fälle, die stehen selten für sich allein. Eine neue bundesweite Dunkelfeldstudie mit dem Titel Lesubia, Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag, die versucht nun genau das sichtbar zu machen, was normalerweise nicht sichtbar ist. Gewalt, die nicht angezeigt wird. Mehr als 15.000 Menschen wurden in der Studie befragt. Erhoben wurden nicht nur Straftaten, sondern Erfahrungen. Gewalt wird hier breiter verstanden, körperlich, psychisch, sexualisiert und digital. Psychische Gewalt ist dabei die häufigste Form. Fast jede zweite befragte Person berichtet davon im Laufe des Lebens. Sexuelle Belästigung betrifft ebenfalls rund jede zweite Person und körperliche Gewalt wird von etwa 16% angegeben. Besonders stark betroffen sind Frauen, junge Menschen, Personen mit Migrationshintergrund und queere Menschen. Und das zentrale Ergebnis der Studie, das ist recht ernüchternd. Ein nur verschwindend geringer Teil aller Gewalterfahrungen wird überhaupt angezeigt. Die Anzeigequote von psychischer und körperlicher Gewalt in Partnerschaften und Ex-Partnerschaften liegt unter 5%. Wenn man bedenkt, dass statistisch gesehen die größte Gefahr für Frauen vom eigenen sozialen Nahraum, also vom Partner, vom Ehemann oder anderen Verwandten ausgeht, ist das besonders besorgniserregend.
Menschen zeigen Gewalt im Nahraum einfach besonders wenig an und sexualisierte Gewalt noch mal weniger. Ja, das zeigt das, was wir vielleicht in dem Fall Gisèle Pelicot auch gesehen haben. Die Scham muss die Seite wechseln. Das Opfer einfach sich auch schämen für das, was sie da erlebt haben. Wenn eine Beziehung, die mal aus Liebe entstanden ist, plötzlich von Gewalt geprägt ist, von einem Partner gegen die Partnerin, dann ist die Frage, ab welchem Punkt man die Polizei ins Boot holt und das dann als Anzeige macht. Also ich habe da sehr viel Verständnis für, wenn Frauen dann sagen, nee, das muss ich irgendwie auf anderen Wegen hinkriegen und da rede ich mit Leuten drüber, da hole ich mir Hilfe. Und das geht aber natürlich nicht ein in die Hellfeldzahlen, die Polizei als Anzeigequote in der PKS, wir reden an der Stelle ja über die PKS-Zahlen, also die polizeiliche Kriminalstatistik, wiedergibt.
Das sagt Sabine Guntau. Sie arbeitet bei der Thüringer Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention ist ein europäisches Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Deutschland hat sie bereits im Jahr 2017 ratifiziert und ist damit zur Umsetzung verpflichtet. Die Umsetzung, die erfolgt auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. In Thüringen wurde dafür diese Koordinierungsstelle eingerichtet, ergänzt durch einen Beirat und den Landesaktionsplan mit über 140 Maßnahmen. Dass Gewalt in Beziehungen zur Anzeige gebracht wird, ist eben nicht der Regelfall, sondern eher die Ausnahme.
In Partnerschaften den Partner bei der Polizei anzeigen, da muss es einem schon echt ziemlich schlecht gehen. Das heißt, das machen Frauen in aller Regel, wenn sie große Angst haben, also wenn sie Angst haben, umgebracht zu werden, schwer verletzt werden, wenn sie Angst um ihre Kinder haben oder wenn sie sich wirklich überhaupt keinen anderen Ausweg mehr sehen.
Gewalt im Nahraum ist eingebettet in Beziehungen, Abhängigkeiten, Familienstrukturen und damit in Situationen, in denen der Gang zur Polizei selbst eine weitere Eskalationsstufe bedeuten kann. Das weiß auch Viola Worsch. Sie engagiert sich als Beraterin beim Weißen Ring und ist aktiv im Netzwerk gegen Femizide in Thüringen.
Also mich überrascht diese Dunkelfeldstudie überhaupt nicht. Alle diese Fälle, die sich da offensichtlich anonym geäußert haben, die gehen natürlich nicht zur Polizei. Die wollen nicht diesen Weg gehen, Anzeige. Zum einen, weil viele Frauen, die betroffen sind, davon ausgehen, dass wenn sie es anzeigen, dass die Situation zu Hause umso mehr eskaliert. Davor haben sie natürlich Angst. Am Ende sagen sie, die Polizei kann mich nicht schützen.
Gewalt in Partnerschaften heißt häufig auch Gewalt in Familien. Im Fall einer Trennung vom gewalttätigen Ehemann und Vater der gemeinsamen Kinder kann dann auch ein Sorgerechtsstreit entstehen. Und in diese Verfahren sind unterschiedliche institutionelle Akteure involviert Und alle bringen eine eigene Perspektive und einen eigenen Deutungsrahmen mit. Und genau darin liegt ein zentraler Konfliktpunkt, wie Viola Worsch deutlich macht.
Was Richter, Jugendämter, Verfahrensbeistände und letztlich auch Gutachter mit den Frauen machen, die Gewalt beklagen, das führt dazu, dass die Frauen sich untereinander auch informieren und dann einfach Abstand nehmen davon und sagen, ich krieg das alleine hin. Ich selbst weiß aus meiner Praxis beim Weißen Ring, dass ich anfangs meiner Arbeit in so einem Fall sofort unseren Beratungscheck gezückt habe und gesagt habe, lassen Sie sich von einem Anwalt beraten, gehen Sie in den Gewaltschutzantrag, sorgen Sie dafür, dass Ihr Mann oder der Täter bestraft wird oder zumindest der Gewalteinhalt geboten wird. Das mache ich schon lange nicht mehr. Weil ich weiß, dass eine Frau dann, wenn Kinder da sind, sofort in die Situation kommt, dass Umgangsrecht und Sorgerecht verhandelt werden. Und dann ziehen die Frauen den Kürzeren, weil der Gewaltvorwurf sofort interpretiert wird als Belastung gegen den Mann und eine Entfremdung ihr vorgeworfen wird. Und damit ist sie raus.
In der Praxis führt es dazu, dass Gewalt nicht nur festgestellt, sondern in Gerichtsverfahren auch relativiert oder gar in einen anderen Zusammenhang gestellt werden kann. Ein besonders sensibler Punkt ist dabei das, was Fachleute als Täter-Opfer-Umkehr beschreiben. Situationen, in denen die Dynamik eines Konflikts so interpretiert wird, dass die Glaubwürdigkeit der Betroffenen selbst zum Prüfgegenstand wird.
Die Frauen müssen diese Gewalt beweisen. Die müssen ökonomische und psychische Gewalt brauchen sie gar nicht vortragen. Die können sie nicht beweisen. Aber die physische Gewalt, die muss mindestens im Krankenhaus enden, dass der Richter für ein halbes Jahr einen Gewaltschutz anordnet. Aber das ist dann das Maximale, was ihr passieren kann. Die einhellige Meinung aller dieser sogenannten Fachleute ist, dass ein Kind auf Biegen und Brechen den Umgang zum Vater braucht. Und wenn der von der Frau versucht wird zu verhindern, dann ist hier eine Eskalationsstufe erreicht, bei der die Frau nicht mehr gewinnen kann. Weil dann wird ihr unterstellt, dass sie nicht kooperativ ist, dass sie dem Vater die Kinder wegnehmen will.
Und genau an dieser Stelle setzt die Istanbul-Konvention an, die in Deutschland seit Februar 2018 geltendes Recht ist. Vor 2 Jahren nun wurde der Thüringer Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention veröffentlicht. In dem sind unter anderem Maßnahmen aufgelistet, um, Zitat, sicherzustellen, dass Ermittlungen und Gerichtsverfahren in Zusammenhang mit allen in den Geltungsbereich der Istanbul-Konvention fallenden Formen von Gewalt ohne ungerechtfertigte Verzögerung durchgeführt werden, wobei die Rechte des Opfers in allen Abschnitten des Strafverfahrens zu berücksichtigen sind. Zitat Ende. Um Gewalt wirksam gegen Frauen aufzuklären und auch strafrechtlich zu verfolgen, müssten Behörden nach klaren menschenrechtlichen Grundsätzen handeln und berücksichtigen, dass Gewalt oft auch geschlechtsspezifische Hintergründe hat. Soweit die Theorie. Welche Erfahrungen hat denn Viola Worsch aus ihrer Beratungspraxis?
Wenn wir Richter haben, die die Istanbul-Konvention nicht kennen oder nicht anwenden, wenn wir eine Politik haben, die schon 2-mal angesetzt hat, in einer Legislaturperiode die Istanbul-Konvention umzusetzen oder die Gerichte anzuweisen, sie anzuwenden, und wir dann Richter haben, die sagen, wenn es keine blauen Flecke gegeben hat, dann gehen wir mal aus dem Gewaltschutz raus und kümmern uns mal um Sorge- und Umgangsrecht, dann haben wir hier ein systemisches Problem. Und dann muss die Politik ran, und die Unabhängigkeit der Richter ist eine politische. Die ist notwendig, die ist ein Muss. Bin ich ganz dabei, und das will ich auch nicht antasten. Aber was ein Richter fachlich macht, das muss kontrollierbar sein. Und wenn ein Richter sagt, die Istanbul-Konvention geht ihn nichts an, weil ihn geht ein Gesetz der Türkei nichts an, dann läuft hier gewaltig was schief. Und wenn die Istanbul-Konvention ganz klar sagt, dass physische, psychische und ökonomische Gewalt gleichrangige Gewaltformen sind, die bekämpft werden müssen und bei denen der Frau in dem Fall beigestanden werden muss und dass Kinder diese Gewalt genauso erfahren und auf die Kinder einwirken, auch wenn sie nicht direkt betroffen sind, und die Richter darüber nur lachen können, dann haben wir ein systemisches Problem. Und da muss die Politik ran. Und das kann nicht an der Tür der Unabhängigkeit der Richter Halt machen.
Dass es noch Nachholbedarf gibt, wenn es darum geht, Frauen, die Gewalt erfahren, vor allem in familiengerichtlichen Verfahren besser zu schützen, das weiß auch Sabine Guntau von der Koordinierungsstelle der Istanbul-Konvention.
Ja, wenn wir uns die Rückmeldung des Europarats angucken, insgesamt für Deutschland. Wir haben Empfehlungen als Deutschland bekommen auf den ersten Staatenbericht, den Deutschland abgegeben hat im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Und da ist tatsächlich die Vereinbarkeit von Gewaltschutzmaßnahmen und familienrechtlichen Maßnahmen einer der größten Kritikpunkte, den Deutschland bekommen hat. Also es gibt einige Punkte, wo besonders nochmal der Finger in die Wunde gelegt worden ist. Und wir haben sehr lange im Familienrecht die Maßgabe gehabt, dass ein Kind das Recht auf beide Eltern hat und dass der Staat sich in die Erziehung möglichst wenig einmengen will. Das ist ein bisschen das Erbe aus der NS-Zeit in Deutschland, zu sagen, Familien müssen frei ihr Leben leben, ohne dass der Staat da immer so furchtbar reinregiert. Was an sich ja auch gut ist, aber die Frage ist, was da passiert, wenn das eben nicht mehr so ein gutes Zusammenleben ist. An der Stelle haben wir tatsächlich mit dem Familiengericht, mit Sorgerechts- und Umgangsrechtsmaßnahmen, ja, einiges an Baustellen.
So wurden in den vergangenen Jahren Fortbildungsangebote für RichterInnen und andere Verfahrensbeteiligte ausgebaut. An der Deutschen Richterakademie etwa finden mehrtägige Seminare zu häuslicher Gewalt und familiengerichtlichen Verfahren statt. Dort werden dann rechtliche Fragen, Fallkonstellationen und interdisziplinäre Perspektiven zusammengeführt.
Wir haben in der Richterfortbildung das als ein festes Element an der Deutschen Richterakademie über solche verwobenen Fälle häuslicher Gewalt auch für Familienrichter und Richterinnen als Fortbildung eine ganze Woche, wo man sich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen kann. Also alle, die Interesse haben, können da ja auch teilnehmen. Wir haben es für inzwischen geregelt, dass Familienrichter und Richterin nur werden darf, wer eine bestimmte Qualifikation hat.
Auch bei Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es spezialisierte Fortbildungsstrukturen, etwa zu Gefährdungsanalysen, Interventionsstrategien und Dynamiken in Gewaltbeziehungen. Doch die Umsetzung dieses Wissens bleibt in der Praxis unterschiedlich. Es geht aber nicht nur um adäquate strafrechtliche und juristische Aufarbeitung. Entscheidend ist ebenso ein funktionierendes Hilfesystem für Frauen, die Gewalt erfahren. Dazu gehören zum Beispiel Frauenhäuser, Beratungs- und Interventionsstellen. Sabine Guntau beschreibt dabei die erste Schwelle zum Hilfesystem als besonders wichtig.
Das Frauenhilfetelefon müssen wir und sollten wir immer noch sehr viel bekannter machen, weil das ein sehr niedrigschwelliger, mehrsprachiger, rund um die Uhr verfügbarer Möglichkeit für Frauen ist, sich schnell nochmal Informationen und Hilfe zu organisieren.
Ein anderes wichtiges Hilfsangebot sind vor allen Dingen auch Frauenhäuser. Sabine Guntau betont zunächst ihre Bedeutung, ordnet sie aber auch klar ein.
Ein Frauenhaus ist eine Einrichtung für Frauen, die besonders gefährdet sind oder keine andere Lösung als diese haben. Und wenn wir nur die Frauenhäuser als die einzige Möglichkeit der Hilfe für Frauen wahrnehmen, glaube ich, dass wir ganz viele Frauen nicht erreichen, die auch Hilfe benötigen, aber eben eine andere Form von Hilfe.
Viola Worsch beschreibt aus ihrer Beratungspraxis, wie schwierig die Realität für Betroffene eigentlich aussieht.
Frauen, die sich allein auf den Weg machen, einen Frauenhausplatz zu finden, die enden meistens damit, dass sie entweder weit fahren müssen oder sie bleiben eben zu Hause. Ich habe bisher immer noch das Glück gehabt, irgendwo einen Frauenhausplatz zu finden, aber eben nicht in Erfurt, was auch auf der Hand liegt. Ich will den Kolleginnen dort gar keinen Vorwurf machen. Es gibt einfach nicht genug. Also ich denke, wir müssen hier den Blick umkehren. Gisèle Pédicaud hat gesagt, die Scham muss die Seite wechseln. Und das gilt auch für die häusliche Gewalt. Ich bin kein Freund mehr davon, weil ich sehe, was es macht, dass die Frauen in Frauenhäuser gehen mit ihren Kindern. Die verlieren den Kindergartenplatz, die brauchen neue Anbindungen in der Schule. Die Kinder müssen aus ihrem Umfeld. Die Frauen verlieren ihre Arbeit, weil sie vielleicht einen Platz haben, von dem aus sie nicht mehr fahren können. Oder sie müssen jeden Tag kilometerweit mit dem Zug fahren, um an ihre Arbeit zu kommen. Und der Mann bleibt in der Wohnung und für den ändert sich gar gar nichts.
Sabine Guntau nennt in diesem Zusammenhang eine wichtige polizeiliche Maßnahme.
Wir haben mit der Wegweisung der Polizei und mit dem Gewaltschutzgesetz die Möglichkeit, dass Frauen Opfer zu Hause bleiben und dass der Täter weggewiesen wird.
Schutz müsse also nicht zwingend bedeuten, das eigene Umfeld aufzugeben. Ergänzend dazu spielen Interventionsstellen eine zentrale Rolle, die dann nach den Polizeieinsätzen aktiv werden.
Darüber hinaus haben wir ein Beratungssystem für Opfer häuslicher Gewalt und Stalking, nämlich die Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt, die an 4 Standorten ein flächendeckendes Netz für Thüringen geben und unter anderem eine proaktive Beratung nach Polizeieinsätzen macht, dass die Frau nicht sich selbst Hilfe suchen muss, sondern dass sie angerufen wird und gesagt wird, wir haben gehört, die Polizei war gestern bei Ihnen und wir können Ihnen sagen, welche Möglichkeiten sie jetzt haben, zum Beispiel zu Gericht zu gehen und sich eine längere Schutzanordnung erwirken zu können.
Auch Täterarbeit wird als Teil des Gesamtsystems verstanden, wie Sabine Guntau erklärt.
Wir haben darüber hinaus Täterberatungseinrichtungen. Die möchte ich in diesem Kontext gerne nennen, weil wir mit der Täterberatung die Möglichkeit haben, dass Männer merken, dass sie mit dieser Verhaltensweise nicht weiterkommen. Dass der Staat ihnen tatsächlich den Riegel vorschiebt und sagt, nein, so geht das nicht. Und das kann übers Jugendamt passieren, dass einfach das Jugendamt sieht, so ein Vater kann mit dieser Verhaltensweise keinen weiteren Umgang mit den Kindern haben. Das kann über die Justiz passieren, über die Staatsanwaltschaft, das kann über eine Weisung passieren. Und das ist sehr wirkungsvoll, wenn Männer sich mit ihren eigenen Taten mal auseinandersetzen. Also auch da immer der Aufruf an Männer, suchen Sie sich eine Täterberatungsstelle, ein Angebot einer Gewaltkonfliktberatungsstelle. Das Projekt Orange ist in Thüringen in allen Landgerichtsbezirken vertreten und kann da angesprochen werden.
Im Zusammenspiel entsteht so ein System aus Prävention, Intervention und Nachsorge. Das allerdings nur dann funktioniert, wenn es auch bekannt und zugänglich ist und natürlich auch angewandt wird.
Wir haben ein Netzwerk gegen Gewalt. Das funktioniert auch gut, für meinen Teil jedenfalls. Ich weiß, wen ich um Hilfe bitten kann, zum Beispiel das Jobcenter, wenn es darum geht, der Frau die eigenen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Das geht auch ziemlich gut, reibungslos und für die Frau funktioniert das. Wir können Verwaltungsakte unterstützen. Wir können aber nicht auf die Entscheidungen der Gerichte oder auf die Jugendämter einwirken.
Ein weiteres Problem ist, dass viele Betroffene selbst gar nicht wissen, welche Angebote es überhaupt gibt. Das kennt auch Viola Worsch aus ihrer Beratungsarbeit beim Weißen Ring. Auch hier sieht Sabine Guntau eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.
Es gibt da wirklich viel, viel zu tun noch. Je weiter wir kommen in der Umsetzung, immer weiter auch sehen, wo uns noch Angebote fehlen, wo noch Zusätzliches erforderlich ist. Bei digitaler Gewalt sehen wir das gerade, bei sexualisierter Gewalt ist sicherlich noch ein großer Bedarf. Aber wir sollten auch sehen, es ist schon viel da und das, was da ist, sollten wir unbedingt auch bekannter machen, dass es genutzt wird.
Da bin ich, wie besprochen, ganz ohne Rückgrat den ganzen Weg hierher gekrochen. Im gemachten Nest ist alles perfekt, ich will alles haben. Wenn's nichts gibt, nag ich halt die Knochen. Hauptsache nichts machen, jahrelang besoffen im Schatten von offen gestanden zu vielen, die es drauf hatten. Und ich dachte, ich fall nicht auf, wenn ich abtauch. War wohl ein Wachtraum beim Abends durch die Stadt laufen. Schritte schneiden, schneisen durch den Smog. Ich zweifle an dem Zeichen der Befreiung durch ein Gott. Der schiefe Blick meiner Freunde sagt, sie wissen was. Dabei versteck ich so gewissenhaft. Nur leider ruft mich nicht einer an, der irgendwas klarstellt und mir einen Schlag verpasst. So lang dusche ich heimlich mit Kleidern in Embryonalstellung in meinem Glaspalast. Jeder weiß, es war so.
leicht zu bekommen, aber schwer bekömmlich. Mein Magen dreht sich um sich selbst. Was hast du noch da? Was es gibt, das nehme ich. Und alles schluck ich, bis mein Stolz verfällt.
Wichtig zu gefallen, doch nicht unbedingt mir selbst. Es war mir immer wichtig zu gefallen, doch nicht unbedingt mir selbst. Es fällt mir leicht, mich anzupassen, doch es tut mir nicht gut. Und solange ich's tue, werde ich nie aufhören zu suchen.
Nervengift mit Koffein. In einem Trichter wird zu Cola Zero in meinem Beam. Ich will nicht dick sein, denn ich will so gern, dass du mich liebst. Guck auf die Sneaker, denn er kostet so viel wie ein Kilo Fleisch und eine Chemie dran. Gib mir Pillen, ich flieg durch Berlin. Herr Apotheker, an Hustensaft trinke ich nicht viel. Wegen Mac Miller, aber Rap-Triol ist auf dem Beat. Damit man mich mag, lass mich treiben und entscheide nichts. Was viel Gewicht hat, alles wird gut, sagt Mark Foster. Doch das wird übertönt von meinem Subwoofer. Ich bin nicht glücklich, doch es fehlt mir an nichts. Ich bin ein Mittelweg-Extremist.
Leicht zu bekommen, aber schwer bekömmlich. Mein Magen dreht sich um sich selbst. Was hast du noch da? Was es gibt, das nehme ich. Und alles schluck ich, bis mein Stolz verfällt.
Beratungs- und Hilfsangebote bekannter machen, an die sich Frauen, Menschen, in dem Fall dann tatsächlich Frauen, wenden können, wenn sie Gewalt erfahren. Das ist ein Wunsch, eine Forderung von Sabine Gunther von der Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention hier in Thüringen. Und ich möchte natürlich genau diese Möglichkeit jetzt hier nutzen und nochmal auf das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Vielleicht erinnert ihr euch, als das eingerichtet wurde, das war vor über 10 Jahren, da gab es tatsächlich im öffentlichen Raum, in Straßenbahnen, an Haltestellen, überall großplakatige Aktionen und Hinweise, dass unter der 116 016 Frauen rund um die Uhr Hilfe erfahren können. Dieses Hilfetelefon ist vertraulich, kostenfrei und wie gesagt rund um die Uhr erreichbar. Sollte es irgendwelche Sprachbarrieren geben, ist es auch nicht wild. Bei Bedarf können auch DolmetscherInnen und GebärdendolmetscherInnen hinzugezogen werden, denn Gebärdendolmetscherin würde man vielleicht sagen, her beim Hilfetelefon. Es ist auch möglich, einen Chat oder eine E-Mail-Beratung anzugehen. Was auch interessant ist, die Beratung, die erfolgt natürlich vertraulich und auf Wunsch eben auch anonym. Und es ist auch eben so, dass die Nummer des Hilfetelefons gar nicht auf der Abrechnung zum Beispiel einer Telefonrechnung erscheint. Das Beratungsangebot des Hilfetelefons, das umfasst alle Formen von Gewalt gegen Frauen, also insbesondere Gewalt in Ehe und auch in Partnerschaften, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, aber auch eben Stalking, Menschenhandel oder auch Zwangsprostitution. Und es kann eben auch ganz konkret und ganz individuell in all diesen Fällen beraten. Das Angebot des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen, das wendet sich an alle Frauen, die von Gewalt betroffen sind, aber eben auch das soziale Umfeld der Frauen und der vielleicht auch mit betroffenen Kinder. Wir haben es in dem Gespräch eben gerade gehört, beziehungsweise in dem Beitrag, die vielleicht aber auch in ihrer beruflichen oder auch ehrenamtlichen Tätigkeit von Situationen mitbekommen, wo auf jeden Fall Intervention nötig ist. Also das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der 116 016 rund um die Uhr. Erreichbar und ein niedrigschwelliges Angebot, ein erstes Angebot, wenn es zu krisenhaften Situationen in irgendeiner Form kommt. Im Zuge dieses Gesprächs mit Frau Gundthau bin ich natürlich auch immer wieder auf eine Ausstellung aufmerksam geworden, die nämlich auch die Koordinierungsstelle gemeinsam mit der Kunsthalle Erfurt initiiert hat. Schon seit dem 15. März bis zum 31. Mai kann man in der Kunsthalle die Ausstellung Franziska Gräber, Woman in the Dark, Aufruhr des Schweigens sehen. Bei Woman in the Dark handelt es sich um ein internationales Kunstprojekt, das seit 2016 eben auf Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. Und in Zusammenarbeit mit verschiedensten Organisationen haben Frauen weltweit ihre Erfahrungen, Hoffnungen und auch Forderungen mit roten Stiften auf Kleidungsstücke aufgeschrieben. Und daraus entstanden dann eindrucksvolle Installationen, die jetzt eben auch hier in Erfurt in erweiterter Form mit Objekten, Videos und Audiobeiträgen zu sehen sind. Und begleitend zu der Ausstellung gibt es mehrere Veranstaltungen, so zum Beispiel am morgigen Donnerstag. Da findet von 18 bis 19 Uhr eine Führung mit der Kuratorin statt und da kann man einfach hingehen und muss sich aber auch nicht im Vorfeld anmelden. Am Freitag, also in 2 Tagen, lädt das Erfurter Netzwerk gegen häusliche Gewalt unter dem Motto Hinschauen statt Schweigen zu einem Aktionstag auf den Fischmarkt ein. Von 11 bis 14 Uhr wird dort mit einer eindringlichen Installation im öffentlichen Raum auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam gemacht. Gleichzeitig informieren aber auch die beteiligten Organisationen über ganz konkrete Hilfsangebote. Und in diesem Zeitraum ist auch der Besuch der Ausstellung in der Kunsthalle kostenfrei möglich. Ein weiteres Angebot, das gibt es dann am 29. April. Das ist nächste Woche Mittwoch. Da wird in der Kunsthalle ab 18.30 Uhr der Film Fassaden gezeigt. Der wurde auch schon im Kinoclub gezeigt. Kollege Reinhardt war da auch zugegen und hat da schon ein paar Stimmen eingesammelt. Bei Fassaden handelt es sich um einen Dokumentarfilm, erzählt von Sandra Hüller, thematisiert dieser Film den Ausbruch aus einer gewaltvollen Beziehung. Und die Erzählung, die wurde aus 4 realen Erfahrungsberichten zu einer Geschichte verdichtet, um die Anonymität der Frauen zu gewährleisten. Aber alle Ereignisse haben tatsächlich so stattgefunden. Und neben diesen künstlerischen Elementen in dem Dokumentarfilm und der Erzählung gibt es aber eben auch klassisch dokumentarische Elemente, wie zum Beispiel Experteninterviews, die ganz klar und auch ganz sachlich die Machtverhältnisse und Beziehungsstrukturen einordnen. Also am 29. April in der kommenden Woche nochmal der Film Fassaden, auch kostenfrei in der Kunsthalle zu sehen. Alle Informationen rund um die Ausstellung Women in the Dark, die findet man auf der Seite der Kunsthalle Erfurt beziehungsweise unter kunstmuseen.erfurt.de. Und damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, verweise auf das Programm von Radio Frei, das ihr jetzt natürlich noch hören könnt unter www.radiofrei.de.